Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Der gegen den Wolf tanzt. Der Walliser Politiker Jean-René Fournier und sein Feldzug gegen einen Räuber. Die Romanen in der New York Times. Jetzt interessieren sich die Amerikaner für die Bündner Befindlichkeiten. Und Bekenntnis zum Endlager. Warum die radioaktiven Abfälle in die Region Aargau-Solothurn kommen. Regional, diagonal. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Die Politiker blasen zur Jagd auf den Wolf in der Schweiz. Als schärfster Wolfsgegner unter ihnen gilt Jean-René Fournier, ehemaliger Walliser CVP-Regierungsrat und heute Ständerat. Er ist gegen den Wolf, obwohl er von sich sagt, dass er Wolf alles andere als Hass sei.
Je pense que le loup effectivement est un très bel animal, mais qu'il n'a pas sa place en Suisse.
Der Wolf sei ein wunderschönes Tier. Es hätte in der Schweiz einfach zu wenig Platz dafür. Der Nationalrat hat am Donnerstag eine Motion von Jean-René Fournier gut geheissen. Ein Vorstoss, der den Schutz vom Wolf aufweicht. Wer ist der Jean-René Fournier? Ein Porträt vom Walliser Korrespondent Reinhard Eier.
Ich beobachte den Jean-René Fournier jetzt schon seit mehr als 20 Jahren, früher, als er noch in der Walliser Regierung war und jetzt als Walliser Ständerat. Und dieses Bild kommt mir immer wieder zu sehen. Der Jean-René Fournier in seinem Büro, im herrschaftlichen Dörriet-Mattenhaus in Sitten, an seinem weit ausladenden Pult und neben sich auf dem Boden der ausgestopfte Schäblewolf. Er hat diesen Wolf ausstopfen sozusagen als Mahnmal. Es sei nämlich ein schönes Tier, ein wildes Tier, das gefällt ihm, aber leider passt es nicht mehr ins moderne Wallis. Und er hat darum diesen Wolf so demonstrativ ins Büro gestellt, um das bewusst zu machen und auch bewusst zu halten. Und das hat er gemacht. Obwohl dem Jean-René Fournier ein Haufen andere Probleme wichtiger sind, hat nur der Wolf bis in den Ständerat begleitet. Was er jetzt mit der Annahme verschiedener Motion zum Ziel, der Wolf aus dem Wallis verbannen, einen Schritt näher gekommen ist. Von Haus aus ist der Jean-René Fournier aber vor allem ein Familie- und ein Wirtschaftspolitiker. Er kommt aus einer Bergbauernfamilie, die nur ums Uns kommen musste kämpfen und was die Familie in aller Selbstverständlichkeit noch ins Zentrum gesetzt hat. Die alten Werte, die Familie, die Arbeit sind ihm auch in der Politik geblieben. Er hat sich als CVP-Politiker und als Staatsrat stark für eine bessere Familienpolitik eingesetzt und notabene selber eine Grossfamilie mit 6 Kindern gegründet. Und dass er sich heute vor allem für Wirtschaftsfragen interessiert, für Klein- und Mittelbetriebe einsetzt, hat wohl mit dem Bedürfnis von einem Bergbauer nach einem sicheren Einkommen zu tun. Und das sagen übrigens alle, die ihn kennen, nach. Wenn er mal etwas als richtig akzeptiert hat, dann geht er dafür durch dick und dünn. Die halten daran fest, wie beim Wolf. Summe nennen es Sturheit, andere sagen nur Zuverlässigkeit. Auf alle Fälle hat er dabei Macht entwickelt, oder durch uns auch gerne ausspielt und sieht. Da kommt man immer wieder eins von seinen Wahlplakaten zu sehen. Der Jean-René Fournier im Weltformat, leicht von der Seite porträtiert, der Blick in die Weite gerichtet und im Hintergrund einen schönen Sonnenuntergang. So ähnlich wie bei dem Cowboy auf der Marlboro-Werbung. Nur, dass bei ihm nicht Marlboro darunter steht, sondern Governor, Staatsmann. Als das, glaube ich, nimmt er sich vor allem wahr, als Politiker und als Staatsmann. Der Wolf, glaube ich, ist mir eher schicksalhaft und zufällig über die Wege gelaufen. Er war gerade der in der Walliser Regierung für die Jagd zuständig, wo der Wolf zugeschlagen hat. Und weil er halt mal, wie ich vorher gesagt habe, festhaltet, wenn er etwas als richtig sieht, hat er den Wolf auch bis in den Ständerat bekämpft und wird ihn noch weiter bekämpfen.
Der Reinhard Eier über den Walliser Politiker, Familienmensch, Cowboy und Wolfsgegner Jean-René Fournier. Aufheulen tut man auch in der SVP. Immer dann nämlich, wenn es um Ausländer in der Schweiz geht. Dass die Stimm- und Wahlrecht bekommen, geht für die SVP gar nicht. Und eine deutliche Mehrheit der Leute im Kanton Basel-Stadt hat das am letzten Wochenende auch so gesehen. Wuchtig, mit 81%, hat das Basler Stimmvolk Nein gesagt zum Stimm- und Wahlrecht für Ausländer. Wer jetzt meint, mit dem sei das Thema vom Tisch, sieht sich täuscht. Im Gegenteil. In Basel diskutiert man jetzt darüber, dass man Ausländerinnen und Ausländer, die das wollen, unter Umständen schneller einbürgern könnte. Und da positioniert sich die SVP so, wie man es von ihnen eigentlich gar nicht erwarten würde. Gaudenz Wacker.
Mit ihm könne man darüber reden, ob man bestimmte Ausländerinnen und Ausländer rascher einbürgern wolle. Das sagt in Basel nicht der grüne Migrationspolitiker, sondern der Chef der SVP, der Sebastian Frehner. Natürlich propagiert er nicht eine erleichterte Einbürgerung. Ihm geht es um die Kriterien, die bei der Einbürgerung seiner Ansicht nach zählen sollen. Die sollen verbindlicher werden, fordert er. Nachgewiesene Deutschkenntnisse, keine Sozialhilfe, keine Straffälligkeit. Wer diese Kriterien aber erfüllt, könnte nach Ansicht vom Basler SVP-Chef rascher Schweizer werden. Denn
bis jetzt sind die Kriterien nicht ganz klar gewesen und wir sind auch der Meinung gewesen, dass teilweise Leute eingebürgert worden sind, die nicht hätten sollen eingebürgert werden. Und falls das passiert, kann man auch immer über Fristen reden. Fristen sind nicht sakrosankt, die muss man immer wieder anschauen, ob sie gescheit sind oder auch nicht.
Konkret geht es um die Wohnsitzfrist, also um die Zeit, wo eine Person am Stück zu Basel gelebt haben muss, bevor sie den Schweizer Pass kriegt. Die Frist dauert heute im Kanton Basel-Stadt noch bis zu 5 Jahre. Die rot-grüne Basler Regierung möchte sie senken und unter ganz bestimmten Voraussetzungen sagt jetzt also nicht einmal die SVP kategorisch Nein dazu. Damit positioniert sich die Basler SVP schweizweit eher als Exotin. Zu Bern könnte sich die SVP etwas Ähnliches zwar noch vorstellen, bei der SVP Zürich aber heisst es, Fristen lassen, wie sie sind. Und bei der SVP Schweiz betrachtet der Generalsekretär eine Senkung der Fristen als Erleichterung der Einbürgerung. Darum kommt das nicht in Frage. Die eher liberale Haltung der Basler SVP in dieser Frage hat vielleicht auch mit der speziellen Grenzlage von Basel zu tun. Der Sebastian Frehner macht ein Beispiel.
Der Löracher, der seit 30 Jahren dort wohnt, wo schon die Eltern Deutsche gewesen sind, wo schon die Eltern FCB-Fan gewesen sind, und er ist auch FCB-Fan. Und jetzt kommt er in die Schweiz, arbeitet bei der Novartis, verdient 250'000, hat keine Delikte begangen, ist irgendwo in einer Clique da. Und das ist jetzt natürlich, ist alles ein bisschen überspitzt, selbstverständlich. Bei dem frage ich mich wirklich, muss jetzt der so lange warten?
Eine schnellere Einbürgerung also nur für besonders gut integrierte Personen. Das müssen aus Sicht des Basler SVP-Präsident übrigens nicht nur Deutsche oder Franzosen sein. Verbindlichere Einbürgerungskriterien, dafür kürzere Wohnsitzfristen. Falls so unterm Strich mehr Leute den Schweizer Pass kriegen, hätten auch mehr Ausländerinnen und Ausländer das Stimmrecht.
Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Umwegen. Eine Woche nach dem Basler Nein mit 81%. Wenn man bloß romanisch redet, ist das gar nicht gut für die Karriere. Romansch sei nur Folklore. Das sagt ausgerechnet der Chef von einer grossen Bündner Firma und hat sich mit dieser Aussage bös in die Nesseln gesetzt. Die romanische Volksseele kocht. Und Debatten über den Wert von Sprachen füllt sogar Bünden die Leserbriefspalte. Der Konflikt scheint aber bei weitem nicht nur die Bündner zu interessieren. Angesprungen ist nämlich jetzt sogar eine der wichtigsten Zeitungen der Welt, die New York Times. Und Silvio Liechti hat sich gefragt, wie es romantisch den Weg ausgerechnet in die New York Times gefunden hat.
Der John Taliabue kommt einen Haufen rum. Seit gut 30 Jahren ist der Journalist aus New Jersey der Mann für die exotischen und speziellen Geschichten auf dem alten Kontinent. Das Büro hat er in Paris, reist aber regelmässig durch Europa und immer wieder führt ihn seine journalistische Nase auch in die Schweiz. Von Nacktwanderer, indischen Touristen oder dem Calvin handeln seine Artikel. Auf einer von diesen Reisen in die Schweiz hat er im Radio die Nachrichten gelost. Für ihn, wo drei von den vier Landessprachen redet, eigentlich ein Kinderspiel. Was da aber aus den Lautsprecher gekommen ist, das ist fremd gewesen.
Ich war völlig verdutzt, weil ich kann sehr gut Italienisch und hörte dieses Romansch und es klang irgendwie wie Italienisch, aber war es sicherlich nicht. Und ja, das hat also mein Interesse an der Sprache irgendwie geweckt.
Schon länger hat er darum gefunden, er müsse seinen Leserinnen und Lesern das Romanische einmal vorstellen. Die Gelegenheit, die ist gekommen, wo letzthin der Chef von einer grossen Bündner Firma vom Romanischen als Karriererisiko geredet hat. Weiter hat er gesagt, dass die Sprache in der Exportwirtschaft keine Bedeutung hat und darum eher in die Kategorie von Folklore gehöre. Dort hat der New York Times Journalist eingehängt und der Redaktion in den Staaten die Geschichte über eine kleine Sprache, die unter Druck ist, vorgeschlagen.
Sie haben sofort Ja gesagt. Also ein Redakteur, der die Entscheidung getroffen hat, hat gesagt, ich liebe Artikel über Sprachen und dies ist ein sehr interessanter. Also sofort.
Für seine Recherche ist er 3 Tage durch Graubünden gereist, hat in Chur einen romanischen Buchladen besucht oder ist in der Surselva in ein kleines Dorf gegangen und hat mit Leuten geschwätzt. Der John Taliabue zeichnet das Bild von einer Sprache, die immer mehr bedroht ist. Auch wenn die Schweiz und das Romanische weit weg sind, wissen die Haufen Leserinnen und Leser in den USA, von was dreht sie.
Das ist eine Erfahrung, die sehr viele Menschen in den USA gemacht haben, weil wir sind ein Land der Einwanderer und alle Menschen mussten früher oder später dann ihre Sprache entweder aufgeben oder eine neue Funktion innerhalb der Familie für die Sprache finden.
Der John Taliabue hat offenbar ins Schwarze getroffen mit seinem Artikel, der zeigt, wie schwierig es sein kann, so eine kleine Sprache zu pflegen oder sogar zu bewahren. Er hat einen Haufen Reaktionen gekriegt und auf der Internetseite von New York Times ist der Artikel 2 Tage lang die Auslandgeschichte gewesen, die am meisten per Mail weitergeschickt worden ist. Gelesen worden ist der Artikel aber natürlich auch in der gedruckten Ausgabe von New York Times und der International Herald Tribune. Zusammen bringen sie Zeitungen auf eine stolze Auflage von 1,5 Millionen Exemplaren.
Und wenn Sie den Artikel lesen möchten, über das Romantsch in der New York Times, finden Sie ihn im Internet. Den Link dazu auf der Seite regionaljournal.ch und dort unter Regionaldiagonal. Seit Jahren sucht man in der Schweiz nach einem Platz für radioaktive Abfälle. Dabei wäre es so einfach. Eine Studie aus dem Solothurner Niederamt hat diese Woche nämlich gezeigt, dass ein Endlager dieser Region eigentlich einen Haufen Vorteil bringen würde, vor allem wirtschaftliche. Eine Studie über ein mögliches Endlager Schaffhausen am Südrande hat interessanterweise vor einem halben Jahr genau das Gegenteil für dieselbe Region aufgezeigt. Aber eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, weil für unseren Aargau-Solothurn-Korrespondent Maurice Velati ist längstens klar, wo das Endlager gehört.
Das Endlager kommt nämlich ganz sicher in die Region Aargau-Solothurn. Entweder eben ins Niederamt zwischen Aarau und Olten oder in Bülzberg bei Bruck. Dass ich mir so sicher bin, das hat verschiedene Gründe. Erstens ganz praktisch. Die Region liegt zentral, ist tiptop erschlossen von allen Seiten mit Schienen und Strassen. Zweitens, in der Region Aargau-Solothurn stehen 4 von 5 Kernkraftwerken. Die geplanten neuen AKW kommen wahrscheinlich auch zu uns. Und das Zwischenlager für radioaktive Abfall steht auch schon hier, zu Würerlingen. Das heisst, man müsste nicht weit fahren mit dem Abfall, wenn auch das Endlager hier wäre. Und der kommt der vielleicht wichtigste Grund, der, der eben mit diesen beiden Studien zu tun hat. Es ist nämlich kein Zufall, dass man Schaffhausen das Gefühl hat, so ein Endlager sei schlecht, sich im Niederrand aber kaum Sorgen macht. Wahrscheinlich haben die meisten Leute wirklich Angst vor so einem Lager, würden vielleicht wegzügeln, die Immobilienpreise würden zusammenfallen. Bei uns aber, im Gegensatz eben zum Beispiel zu Schaffhausen, sind die Menschen schlicht an die Kernenergie gewöhnt. Es würde darum auch kaum jemand aus Angst davon zügeln. Wir leben seit 40 Jahren mit und von Kernkraftwerken und das bis heute, Gottlob, ohne einen groben Zwischenfall. Die Jodtabletten liegen zwar in den Apothekenschränken daheim, gebraucht haben wir sie aber noch nie. Wir schütten als Kind direkt neben dem Kühlturm zu Gösgen oder wir baden in der Aare im Kühlwasser vom AKW Betznau. Wir sind konditioniert auf Kernenergie. Es ist hier fast ein bisschen das Normalste der Welt. Auch Fachleute sagen, je näher dass man am AKW wohnt, desto weniger Angst hat man davor und bei jeder Atomabstimmung hat man das wieder beweisen. Ist ja klar, dass man ein Endlager in so einer Region baut. Da muss niemand Angst haben, dass die Bauarbeiter dann auch Polizeischutz brauchen. Darum kommt das Endlager eben zu uns.
In die Region Aargau-Solothurn. In den anderen Regionen kann man sich also beruhigt zurücklehnen. Zurücklehnen, das machen jetzt auch wir. Zum Abschluss der Sendung. Entspannen und ein Schöckeli geniessen. 100% Schweizer Schoki. Das gibt es jetzt nämlich. Kakao von einem Kakaobaum, der in der tropischen Masoala-Halle vom Zürich Zoo steht. Der Baum hat diesen Frühling das erste Mal Früchte getragen. Und der Zoo hat aus diesen Kakaobohnen Praline machen lassen. 150 Stück, einzeln verpackt, jedes 200 Franken teuer. Der Erlös ist für den Kakaoanbau zu Madagaskar. So eine 200-Franken-Praline muss man sich zuerst mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr Hiller hat sich eins geleistet.
Albert, ich nehme jetzt gerne noch ein bisschen Schokolade. Merci, Sie können sich zurückziehen. Danke, Albert. Ja, ja, Schmine ist auch gut so. Danke. Ah, das ist das Zoo-Praline. Ist noch edel, so einzeln verpackt in dem schwarzen Etui mit der goldigen Folie drumherum. 200 Franken. Der Wilfried hat auch eins gekauft, hat ja fast müssen, der Gizhals. Aber das gehört halt dazu in unseren Kreis. Der ist das sicher nicht, der Wilfried. Der stellt sich die Vitrine zum Zeigen, dass... Aber lassen wir das. Selection Masuala. Mhm. Ist halt schon noch exklusiv, so ein Schokolade ganz aus der Schweiz. Soll jetzt einfach reinbeissen? Oder ganz ins Maul ein bisschen kauen, aber schlucken, nachspülen. Mit dem 82er Premier Grand Cru Glacé kann man heute auch nicht mehr zahlen, den Bordeaux. Aber man hat es ja. Schmeckt eigentlich wie ganz gewöhnliche Milchschokolade. Aber zu wissen, dass die 5 Gramm gleich viel kostet wie 5 Gramm Gold, das macht sie schon noch speziell, die Schokolade. Selection Masuala. Man gönnt sich ja sonst nichts. Fast nichts. Ja, und das ist ja für die Armen, das Madagaskar. Man geht ja gern für einen guten Zweck, nicht wahr?
Der Herr Hiller hat das Praline genossen. Selection Masuala. Und da wär's gsi vom Regional Diagonal für heute. Verantwortlich gsi für die Sendung der Matthias Baumer. Am Mikrofon gsi der Roger Steinemann.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.